habe da lange drüber nachgedacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass man, um die Migrationsprobleme zu lösen, eigentlich das Asylrecht aus dem Grundgesetz streichen müsste. Das ist für eine ganz andere Situation in einer ganz anderen Situation geschaffen worden, aber nicht als Tor für Zuwanderung. Ich glaube schon, dass die AfD im Prinzip den Weg zur Gestaltung von Politik finden kann. Aber dafür, davon bin ich fest überzeugt, müsste sie sich vorher entnazifizieren. Ja. Also ihre wirklich erkannten braunen Typen ausschließen. Das fängt bei Herrn Höcke an und geht dann weiter durch sämtliche Landesverbände. Die müssten vorher aus der Partei fliegen. Und dann, das muss die AfD selber tun. Und dann muss sie sagen, so Leute, jetzt, wir haben viel getan dafür, jetzt sind wir regierungsbereit. Und dann kann man sagen, okay, wir versuchen das.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Liebe Parteifreunde, ich möchte diese Sitzung mit einer wichtigen Mitteilung eröffnen. Ich habe heute Morgen die Möglichkeit einer Regierungskoalition mit der AfD sondiert. Himmel, was für ein Einstieg in unsere Wochenendfolge. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Woher kommt dieses eben von mir vorgetragene Zitat? Bevor jemand jetzt Schnappatmung bekommt, es geht, noch werden einige sagen, um einen Roman, vielleicht auch eher ein Thriller, von Hans-Ulrich Jörges, der Titel Der Kobaltkanzler, ein deutscher Albtraum. Die Story kurz zusammengefasst. Die CDU geht eine Koalition mit der AfD ein, sprich der komplette Fall der berühmten Brandmauer. Der Name Hans-Ulrich Jörges kommt Ihnen wahrscheinlich bekannt vor. Sie kennen ihn unter anderem als einen der politischen Top-Kommentatoren in den deutschen Talkshows. Er war stellvertretender Chefredakteur des Stern. Die Rubrik Zwischenruf hatte Millionen Leser. Und 2006 hat die Financial Times Jörges zu den einflussreichsten politischen Kommentatoren der Welt gezählt. Wow. Und jetzt dieses Buch. Hans-Ulrich Jörges ist heute bei uns zu Gast und das ist natürlich großartig. Guten Morgen nach Berlin. Normalerweise kommt jetzt in so einem Interview zu einem Buch natürlich die Frage, wie sind Sie denn auf die Idee für das Buch gekommen? Aber in diesem Fall sage ich mal, das kann ich mir ja wohl sparen, oder?
Na, das war, als ich die Idee bekommen habe, war das alles noch weit entfernt, was wir heute erleben. Aber die Idee, sich mal mit der Frage zu beschäftigen, was eigentlich passieren könnte, falls die AfD mal stärkste Partei wird und den Bundeskanzler stellt, was bedeutet das für Deutschland? Das war damals eine abstrakte Überlegung. Heute ist das schon nicht mehr so ganz abstrakt. Nee. Und jedenfalls das Ergebnis meines Buches, der Fiktion, die ich da geschrieben habe, ist ja, dass Deutschland völlig aus dem Lot geraten würde. Komplett.
Ja, das kann man wohl zu sagen. Wir wollen natürlich nicht so zu viel spoilern für das Buch, aber wir werden über das Buch gleich mal ausführlich sprechen und über die Parallelen. Wann haben Sie denn jetzt noch einmal genau angefangen, das Buch zu schreiben? In welchem Jahr?
Das Buch habe ich Ende 2022 angefangen. Oha, oha. Und das war dann Ende 2023 geschrieben.
Okay, wir sollten auf jeden Fall auf eine Sache noch hinweisen, falls der eine oder andere an der einen oder anderen Stelle denkt, wir hätten die aktuellen Ereignisse nicht komplett auf dem Schirm. Wir zeichnen am Freitagmorgen zu einer unchristlichen Zeit um 8 Uhr auf, also sozusagen, wenn der Podcast veröffentlicht wird vor 24 Stunden.
Und zwar, um das hinzuzufügen, in höchster Aufregung der deutschen Politik über die AfD.
Ja, das kann man wohl sagen. Also aufgeregter geht's wirklich nicht. Auf dem Buchrücken steht Hans-Ulrich Jörges, denkt unsere Realität nur einen Schritt weiter. Das ist ja geradezu also wir sind noch nicht von den Ereignissen überholt, aber eingeholt so ein bisschen sind wir schon, oder?
Ja, der Unterschied ist, dass die AfD noch nicht stärkste Partei ist. Ja. Also die Fiktion dieses Buches geht ja davon aus, dass die AfD eine Bundestagswahl gewinnt und zwar mit großem Abstand.
Ja, die Ergebnisse sage ich gleich mal aus Ihrem Buch.
Ja, das halte ich in diesem Jahr für, man muss ja vorsichtig sein bei dieser stürmischen Entwicklung, das halte ich in diesem Jahr für unwahrscheinlich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber falls die jetzt kommende Regierung wieder versagt bei der Lösung vieler Probleme, dann halte ich das bei der darauffolgenden Wahl 2029 für gut möglich.
Ja, Sigmar Gabriel hat das ja vor ein paar Monaten schon mal so deutlich formuliert, dass diese Wahl eigentlich nicht zweitrangig ist, das würdigt die Situation ja herab, aber ihm graut es vor 2029, so wie Sie das gerade auch schildern. Und unter diesem Eindruck einmal Ihre Einschätzung jetzt. Ist der Schritt von Merz zu sagen, ich gucke nicht nach links und rechts, mir ist es völlig egal, wer zustimmt, was richtig ist, wird nicht falsch, dadurch, dass die falschen, etc., ne? Wir kennen das alle. Ist das der helle Wahnsinn oder ist das der letztmögliche Schritt, um ein weiteres Wachsen der AfD möglicherweise zu verhindern?
Nein, ich glaube eher, dass das Umgekehrte wird eintreten, dass nämlich die AfD gestärkt wird und die CDU geschwächt. Ich halte das wirklich, weil Sie die Formulierung gebraucht haben, für den hellen Wahnsinn. Warum das Merz jetzt macht, vor der Bundestagswahl, mitten im Wahlkampf und nicht dabei geblieben ist, was er anfangs gesagt hat. Er wird als Bundeskanzler an seinem ersten Tag im Amt per Richtlinienkompetenz die neue Situation an der Grenze herbeiführen. Dabei hätte er es mal belassen sollen. Aber da hätte er auch nicht die AfD für gebraucht, denn da hätte er eine Koalition gehabt und da hätte er die Koalition drauf einschwören können. Aber jetzt sucht er sich die Mehrheit im Parlament und er macht es wirklich sehenden Auges mit der AfD. Und so weit ist seine Partei noch nicht, ist auch Deutschland noch nicht. Und wir sehen ja, dass überall die Fetzen fliegen. Und diese Entwicklung, die jetzt begonnen hat, heftige Proteste jeder Art, Unterschriftenlisten von Künstlern und, das wird bis zur Wahl weitergehen. Und übrigens, ich sage das gleich mal dazu, was Angela Merkel getan hat, sich gestern mit einer öffentlichen Erklärung von Merz zu distanzieren, das ist das Maximum an Illoyalität. Sie tritt ihrem Nachfolger in die Kniekehlen. Das macht man grundsätzlich schon mal gar nicht. Und in diesem speziellen Fall glaube ich, dass sie das darauf angelegt hat, dass Merz heute die Abstimmung im Bundestag verliert und damit in größte Schwierigkeiten gerät, weil ihm ein Teil seiner eigenen Partei nicht mehr folgt. Mhm. Das ist, glaube ich, das Kalkül von Merkel. Merkel sieht ja, dass Merzens Absicht ist, ihre Migrationspolitik zu beenden. Dieses vor 10 Jahren begonnene Kapitel der offenen Grenzen und jeder kann kommen, zu beenden, weil das Deutschland an den Rand des Scheiterns führt. Und sie, das kennen wir ja aus ihrem Buch, sie hat ja immer Recht gehabt und sie hat niemals einen Fehler gemacht. Und sie verteidigt das natürlich, dass sie das für ihr Erbe.
Ja, das hat sie ja mit dem aktuellen Kanzler gemein, immer Recht zu haben. Ja. Es gibt Menschen, absolut, einmal zurück zum Buch, Herr Jörges, es gibt ja Menschen, also folgendes Szenario, die setzen sich mit Chips und Popcorn vor den Fernseher, wenn sie ihre Lieblingsserie schauen oder ein Fußballspiel. Bei mir ist das immer bei einer anderen Gelegenheit der Fall. Leicht ein bisschen nerdig. Sonntag 18 Uhr die Prognose kommt, egal ob Landtags- oder Bundestagswahl. Dieser Moment ist für mich riesig. Ich frage einmal vorab, geht es Ihnen ähnlich?
Das ist von Wahl zu Wahl unterschiedlich. Manchmal weiß man schon, was da kommen wird, weil wir als Journalisten, das sage ich jetzt mal ein bisschen für die Hörer dazu, wir erfahren ja am Nachmittag schon, und zwar ab dem frühen Nachmittag, die Werte der sogenannten Nachwahlbefragungen. Da stehen ja die Institute vor einer ausgewählten Zahl von Wahllokalen und fragen die Leute, die da rauskommen, was haben sie gewählt. Und das sind schon sehr belastbare Zahlen. Früher war das bei der AfD immer extrem unzuverlässig, weil die Leute nicht zugeben wollten, dass sie
AfD gewählt haben.
Das hat sich geändert. Die stehen heute dazu. Die sagen das auch mit Namen und allem drum und dran. Da gibt es keine Scham mehr.
Ich frage das deshalb, weil Sie Ihre Story ja genau mit diesem 18-Uhr-Moment aufziehen. Ich darf einmal das Ergebnis der Wahl wiedergeben, die Sie in Ihrem Buch beschreiben. FDP und Linke raus. Nicht unwahrscheinlich. Sarah Wagenknecht mit 7% im Bundestag. Naja, könnte immer noch klappen. Dann kommt's aber. Die Grünen 8, die SPD 9. Und jetzt wird spannend oder gruselig, je nachdem, wie man das betrachtet. Die CDU 23 und die AfD mit Abstand die stärkste Partei 38%. Müsste ich jetzt bei diesem Ergebnis irgendwie rechnen oder warum dieses Ergebnis oder nehmen Sie 2029 voraus?
Ich beschreibe ja nicht über ein bestimmtes Jahr.
Ja, aber ich weiß, aber
Im Kopf hatte ich 2029. Also eine Entwicklung, wo die CDU, die jetzt vermutlich, das können wir immer noch sagen, trotz der ganzen Turbulenzen, die jetzt vermutlich den Kanzler stellen wird, auch noch versagt und dann alles zusammenbricht und die Mitte der Parteien von den Rändern überwältigt wird. Mhm. Das ist 2029 und dann ist eben die AfD so stark.
Ja. Und Sie sind an einigen Stellen ja auch ziemlich deutlich, also was die Wortwahl angeht. Darf ich mal ein Zitat bringen? Vielleicht ahnen Sie schon, um was es geht. Geht um den CDU-Spitzenkandidaten Johann Kern. Und ich nehme an, dass es kein Zufall ist, dass sein Nachname 4 Buchstaben hat, genauso wie bei Friedrich Merz, oder?
Ja, der spielt aber Cello. Das tut ja Merz nicht.
Ja, ja, ich weiß. Und oh, wie die Geschichte weitergeht, muss man auch unbedingt lesen. Aber davon abgesehen, ich zitiere jetzt mal, ja?
Ja.
Tränen füllten seine Augen. Kanzler hatte er werden wollen, um es seiner Intimfeindin, der abgetretenen Ostschlampe, zu zeigen. Also, ich meine, da sind wir ja schon wieder bei dem Thema, was Sie vorhin angesprochen haben, nämlich, dass sich da jemand sozusagen aus dem politischen Jenseits gemeldet hat. Das ist, also, glauben Sie, dass der tatsächlich, dass da im Kopf so heftige Sachen abgeht, dass der Hass so groß ist zwischen den beiden, oder ist das jetzt wirklich ein bisschen Fiktion?
Ich muss ein bisschen, ich darf nicht da zu sehr aus persönlichen Gesprächen zitieren, aber ich weiß, dass die ein Fernduell führen seit Jahren und die werden es immer weiter führen. Sie hassen sich wechselseitig abgrundtief und dieser Hass ist jetzt, was Merz angeht, durch Merkels Intervention natürlich noch größer geworden.
Und dann darf
man, Entschuldigung. Die denken so und die reden so übereinander.
Ja, Wahnsinn. Und dann darf natürlich Alice Weidel in ihrem Buch nicht fehlen, beziehungsweise, Achtung, Bettina Voss. Und jetzt haben wir mal den Rahmen grob abgesteckt, okay? Die AfD ist mit Abstand stärkste Kraft im Land. Und wie geht dieses Szenario jetzt weiter? Weil viele Leute werden jetzt natürlich sagen, auweia, könnte das tatsächlich so kommen? Ich glaube, einige haben davor schon Angst oder sind dafür, um Gottes Willen, ich weiß nicht genau. Aber was passiert theoretisch dann in Ihrem Buch, ohne dass Sie zu viel verraten?
Ja, das muss man schon beschreiben, damit man überhaupt kapiert, wie so eine Koalition zustande kommen kann. Der fiktive CDU-Vorsitzende sieht eben, weil er so ein miserables Wahlergebnis eingefahren hat, er muss jetzt in eine Regierung kommen, sonst wird er gestürzt. Das ist ein katastrophales Wahlergebnis. Deshalb entschließt er sich, mit der AfD-Vorsitzenden unter 4 Augen eine Koalition abzuklopfen. Und sie bietet ihm die ja an. Und er macht zur Bedingung, denn nur so kriegt er diese Koalition in seiner Partei durch. Er macht zur Bedingung, erstens, die Kanzlerschaft wird nach 2 Jahren getauscht. Also dann wird er Bundeskanzler. Zweitens, es gibt auf beiden Seiten die gleiche Zahl von Ministern, was normalerweise gar nicht drin wäre, weil die CDU ja sehr schwach ist in dieser Koalition. Ja. Es gibt ein paar Bedingungen. Also die EU wird nicht in Frage gestellt, die NATO wird nicht in Frage gestellt. Aber wenn wir dann weitergehen in dem Buch, wird die EU schon sehr stark in Frage gestellt. Denn die deutschen EU-Beiträge werden auf Intervention der AfD halbiert, was natürlich die EU schwer erschüttert und vor allem Frankreich erzürnt, die französische politische Führung, weil die französische Landwirtschaft ja von EU-Subventionen lebt, die nun so nicht mehr möglich sind. Und da gibt es in Paris eine Konferenz unter Vorsitz des Präsidenten, die sich Gedanken macht, wie sie diese Regierung in Berlin erledigen kann.
Ja, würde ich jetzt auch sagen, könnte so kommen. Also alles, was Sie beschreiben, klingt ja nicht unrealistisch, sondern es könnte so kommen. Und noch eine Entwicklung.
Also stellen Sie mal vor, die CDU hat mit Pauken und Trompeten die Wahlen verloren. Ja. Und dann erscheint der Parteivorsitzende am nächsten Morgen im Präsidium und sagt, liebe Freunde, ich habe schon meine Vorkehrungen getroffen, über eine Koalition geredet und die wird das größte Empörung.
Ja, logisch.
Größte Empörung. Und die wird dazu führen, dass wir nach 2 Jahren die Kanzlerschaft übernehmen und dass wir die gleiche Zahl von Ministern haben. Da wird die Empörung schon geringer und dann gibt es eine Abstimmung und die gewinnt ja knapp. Und dann ist es passiert. Koalition. Ja. Ein AfD-Kanzler.
Ja, und es kommt noch was dazu, was ich tatsächlich dramatisch finde. Ich habe das Buch vor ein paar Tagen schon zu Ende gelesen. Aber jetzt hat es noch mal eine andere Bedeutung bekommen, weil Sie schildern aufgrund der angekündigten Koalition die dann anstehenden Ausschreitungen in Deutschland. Haben wir ja jetzt auch. Anschläge, extrem gewalttätige Demos könnten noch kommen. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht aus der Luft gegriffen oder unrealistisch. Und das macht schon, finde ich, Angst, wie es die Gesellschaft dann, ich weiß, das ist immer so abgedroschen, spaltet. Aber das zerreißt uns möglicherweise. Und was dann auf den Straßen los ist, alter Schwede.
Spaltung ist viel zu harmlos formuliert. Ja. Es fließt Blut auf den Straßen. Es gibt die heftigsten Proteste. Das beginnt schon damit, dass ein junger Demonstrant Am Wahlabend sozusagen vor dem Reichstag, neben dem Reichstag, von einem Wasserwerfer der Polizei ans Brandenburger Tor gedrückt wird. Er stirbt 3 Tage später, weil alle Operationen nicht helfen. Der erste Tote ist ein symbolhafte Figur für den Widerstand gegen die AfD. Und dann gibt es einen Antifa-Kämpfer im Untergrund, ja. Der beschließt, da kann ich nicht weiter zugucken. Ja. Der Faschismus erhebt wieder sein Haupt. Er besorgt sich eine Pistole und bereitet ein Attentat vor.
Ja, aber jetzt, mehr dürfen Sie jetzt wirklich nicht verraten, Herr
Jörg. Das sage ich jetzt nicht. Nee.
Wir müssen uns aber, finde ich, das gehört auf jeden Fall dazu, weil es gibt ja auch so ein bisschen Ursachenforschung. Eine Frage müssen wir uns schon stellen. Wenn wir glauben, das könnte passieren, die AfD überholt die CDU, die Brandmauer ist nicht mehr zu halten, dieser symbolbehaftete Begriff auch, haben die Parteien der sogenannten Mitte in den letzten Jahren nichts oder zu wenig dagegen getan? Können wir das noch aufhalten?
Ich glaube ja. Dann müssten wir, wenn nicht, müssten wir.
Also haben Sie zu wenig getan oder sagen Sie ja, ja oder beides?
Sie haben zu wenig getan. Es ist ja an der Migrationspolitik immer ein bisschen herumgebastelt und geschraubt worden. Aber es ist nichts Wesentliches passiert. Deshalb macht Merz ja jetzt diesen ganzen Terz, der ihn fast umbringt. Ja? Weil er das nicht nach der Wahl tut, sondern vor der Wahl, wo er noch keine Mehrheit hat und so weiter. Also ich verstehe gar nicht, was der sich gedacht hat. Aber er hat sich vermutlich gedacht, er könnte dann im Wahlkampf noch Punkte machen. Und das ist eben eine Fehlkalkulation.
Ja, möglicherweise, Herr Jörges, möglicherweise. Ja. Steckt nicht im Kopf von Friedrich Merz und ich kenne den Mann nicht mal persönlich, habe den ab und zu mal auf irgendwelchen Veranstaltungen erlebt, das war's. Möglicherweise also ich male mir das mal so zusammen und Sie werden möglicherweise das jetzt leicht zerreißen, okay? Der Mann ist erregt und betroffen und wie jeder in Deutschland. Er hat ja keinen kalt gelassen, Aschaffenburg. Und dann sagt er sich, wir müssen jetzt klar Kante zeigen und den Bürgern zeigen, wir meinen das tatsächlich ernst. Und dann hat er diesen Plan aufgestellt, wo ja die Mehrheit, selbst der SPD-Wähler sagt, den Plan finde ich gut, meine Partei sollte mal zustimmen. Und dann passiert Folgendes, dass er in dieser Pressekonferenz spontan hinzufügt, ist mir völlig egal, wer da zustimmt, also ich ziehe das jetzt hier so durch. Ich glaube, das ist der Knackpunkt, das hätte er sich doch sparen können.
Das war eben der entscheidende Fehler. Er hat ja zunächst mal gesagt, er wird das an seinem ersten Tag im Amt als Bundeskanzler mit der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers durchsetzen. Das war ja schon eine starke Aussage.
Für Deutschland auf jeden Fall.
Das war ein bisschen Trump im März. Ja, so, die haben ja alle beobachtet, wie der Trump angefangen hat. Also serienweise Dekrete unterzeichnet und richtig angefangen, alle möglichen Organisationen zu zerlegen und zu zerschlagen. Also Disruption ist auch ein Begriff, der auf einmal ins Vokabular von Herrn Söder eingedrungen ist. Die waren beide beeindruckt davon. Und deshalb war aber eigentlich die Aussage, das mache ich direkt nach der Wahl. Das war ausreichend. Das war sogar gut, weil das war ja vielleicht für manche Wähler ein Impuls, ihn deshalb zu wählen, weil der hat das ja versprochen. Das Misstrauen der Politik gegenüber ist zwar sehr groß, aber es gibt noch viele, die auf sowas noch geben. Aber dann es jetzt zu versuchen und wir treten mal 2 Schritte zurück, überlegen uns mal, was da jetzt eigentlich passiert ist. Da sind 2 Entschließungsanträge, die völlig rechtlich wirkungslos sind, mit Hängen und Würgen durch den Bundestag gebracht worden. Der eine ist sogar gescheitert, nämlich der über die Verschärfung der Sicherheitsgesetze ist durchgefallen, weil da verschiedene Parteien gar nicht mitgestimmt haben. Aber der entscheidende, der 5-Punkte-Plan von Merz, der ist knapp durchgegangen. Also das sind schon mal 2 so Gesetze, wo man sich fragt, na, musste das sein? Und dann ein paar Tage später nochmal, nämlich heute, die Abstimmung über das Zuwanderungsbegrenzungsgesetz. Ein sehr schöner Begriff. Richtig schöner deutscher Politikbegriff. Völlig beknallt. Das Zuwanderungsbegrenzungsgesetz, also die 3. Abstimmung. Musste das sein? Ist das geschickt? Reicht nicht eine Abstimmung über den Kern seiner Absichten, nämlich die Schließung der Grenzen. Keiner kommt mehr rein und so weiter und so weiter. Hätte doch gereicht, oder?
Ja, Herr Jörges, ich glaube, Also erstmal ja. Das Zweite ist, es liegt, glaube ich, auch an diesem Antrag der CDU, der da über Monate in der Schublade rumlag und den die AfD einbringen wollte und wogegen die CDU dann hätte stimmen müssen, gegen ihren eigenen Antrag, eine, glaube ich, unhaltbare Situation und was die Glaubwürdigkeit der CDU komplett erschüttert hätte. Man kann möglicherweise sagen, dass die CDU sich in eine Situation begeben hat, schon vor Monaten, aus der sie jetzt versucht, ob das richtig ist, ist noch eine andere Frage, nur noch die Flucht nach vorne anzutreten. Und ich weise nochmal darauf hin, dass wir am Freitagmorgen um 8 Uhr aufzeichnen. Wir wissen also noch nicht, was am Freitag passiert ist, aber wir spekulieren jetzt.
Ja, das ist also über 3 Anträge abstimmen zu lassen. Also aus Merzens Sicht, 3-mal die AfD zu brauchen.
Ja, ist schon
3-mal, wo schon ein einziges Mal das ganze Land auf die Zinnen gebracht hat, oder das halbe Land, sage ich mal so. Ja. Manche finden das ja auch richtig oder sagen, hier muss was passieren in der Migrationspolitik und mir ist jetzt mal wurscht, wer da dabei ist. Sollte eben die SPD dabei sein, aber will sie ja nicht. Sie will ja Wahlkampf gegen Merz machen. Aber jedenfalls, ich finde, das ist alles taktisch. Politisch, taktisch extrem ungeschickt und führt den Merz heute bei der 3. Abstimmung mit der AfD auch in größte Probleme.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Also wenn ihm Stimmen fehlen, es haben ja schon ein paar gefehlt bei der letzten Abstimmung und die haben in seiner eigenen Partei gefehlt. Da sind ja verschiedene Leute gar nicht zur Abstimmung gekommen. Merkelianer, nicht zur Frau Grütters
beispielsweise. Ja. Das ist schon hart. Aber SPD-Abgeordnete sind auch nicht gekommen. SPD-Abgeordnete waren auch nicht da, weil sie angeblich den Zug verpasst haben. Also es glaubt man ja auf der anderen Seite auch immer nicht, wie sowas dann tatsächlich passiert bei so einer wichtigen Abstimmung. Ich würde gerne noch auf eine Sache nur kurz hinweisen, weil wir ja auch viel über Inszenierung sprechen. Das, was Donald Trump dort am ersten Tag oder praktisch Stunden nach seiner Amtseinführung gemacht hat, dass er da reihenweise mit dem dicken Filzer die Anträge unterschrieben hat, das haben andere Präsidenten in einer ähnlichen Menge in den USA auch getan, bloß nicht öffentlich. Und das ist dann natürlich immer die Frage, Wirkung und Ursache.
Ja, da ist er ja ein Meister in diesen Dingen, so verkehrt das auch alles ist und so verworren und so weiter. Aber die Symbolsprache beherrscht er ja perfekt. Da ist die deutsche Politik ja wirklich Lichtjahre hinterher. Und natürlich hätte man sich vorstellen können, dass die Milch ist vergossen, dass Friedrich Merz nach der Bundestagswahl, er ist zum Bundeskanzler gewählt worden. Das ist ja noch mal eine Weile. Dann dahin müssen vorher Koalitionsverhandlungen geführt werden. Dann ist er Bundeskanzler. Und dann tritt er auf und sagt, ich habe vor der Wahl versprochen, dass ich an diesem, meinem ersten Tag als Kanzler, bla 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 bla. Und deshalb werde ich das jetzt tun. Und dann setzt er sich an einen Schreibtisch und unterzeichnet etwas. Könnte man sich vorstellen, wäre nicht unseriös.
Das stimmt. Weil wir schon bei Donald Trump gelandet sind, der indirekt irgendwie heutzutage bei jedem Thema eine Rolle spielt. Wir müssen auch immer noch mal festhalten, Herr Jörges, und das ist dieser Punkt, über den wir vorhin auch kurz gesprochen haben, dieses einmal zurücktreten, wie sind wir eigentlich in diese Situation gekommen. Wir reden sowohl in den USA als auch bei den Wahlergebnissen in Deutschland nicht von einem Staatsputsch. Wir reden von durch und durch demokratischen Wahlen. Jeweils hat das Volk gesprochen. Das ist irgendwie auch verrückt.
Ja, das ist so. Das muss man auch akzeptieren. Man kann nicht so tun, als gäbe es die AfD-Wähler nicht. Und sie werden ja immer mehr. Und wenn man einen Teil von denen, und im Idealfall sogar alle oder mehr als die Hälfte zurückgewinnen will, dann muss man sich überlegen, warum die AfD wählen. Das sind ja keine Nazis. Also in der Partei selber
sind
viele Nazis. Aber unter den Wählern sicher auch. Aber das ist nicht der Punkt. Die Wähler wählen aus anderen Gründen AfD, unter anderem, darüber reden wir in diesen Tagen, wegen der Migrationspolitik. Und Merz hat eben den Fehler gemacht, die Debatte über die Migrationspolitik zu überlagern durch eine Debatte über die AfD. Jetzt reden alle über die AfD, aber das geht ja um die Migrationspolitik. Das ist der Punkt. Ja, geht das so, wie Merz sich das vorstellt? Darüber müsste man jetzt eigentlich reden.
Lassen Sie uns kurz mal nach Österreich schauen. Wird in diesen Tagen ja auch immer gerne als Vergleich hergezogen. Ich weiß, nicht 100% vergleichbar, weil das Pendant zur AfD, die FPÖ, dort unter anderem ja schon auf Landesebene mitregiert. Aber hier fielen folgende Sätze und das erinnert mich dann schon an Ihr Buch. Lassen Sie uns mal kurz bei Christian Stocker reinhören. Der starke Mann der ÖVP zuerst vor der Wahl.
Wir haben es vor der Wahl gesagt, dass der Bundeskanzler, und er hat das ganz deutlich gesagt, mit Herbert Kickl keine Koalition bilden wird. Das gilt für die Volkspartei. Das war gestern so, das ist heute so, das wird auch morgen so sein.
So, das kommt uns allen bekannt vor. Und jetzt einmal nach den gescheiterten Koalitionsverhandlungen.
Seit gestern stellt sich die Situation anders dar und das hat auch der Bundespräsident so betont. Es geht daher jetzt nicht um Herbert Kickl oder um mich, sondern es geht darum, dass dieses Land gerade jetzt eine stabile Regierung benötigt.
Ja, was man dann halt so sagt, ne? Stabile Regierung, ja, wie oft wir das schon gehört haben. Also, so schnell geht das dann.
Ja, blitzartig. An einem einzigen Tag ist die vielbeschworene Brandmauer in Österreich zusammengebrochen. Und das ist bei uns auch nicht auszuschließen. Da meine ich jetzt wirklich zusammengebrochen bis zur Koalition. Das ist alles denkbar. Deshalb, das Buch, was ich geschrieben habe, ist unserer Entwicklung einen Schritt voraus.
Ja, absolut.
Ein Wahlsieg der AfD, eine schwere Niederlage der CDU. Die überlegen alle, wie sie damit umgehen. So, und die CDU kann nur, wenn sie nicht einfach in die Opposition geht, diesen Weg gehen und sie entschließt sich, das zu tun. Weil regieren ist immer besser als nicht regieren, sagen die sich.
Ja, gibt ja einen, der gesagt hat, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. Der sitzt ja, aber auch im Moment in der Tinte.
Dass er das jemals gesagt hat, ist ihm nicht gut bekommen. Ja. Das verstehen viele nicht, aber das ist ja auch nicht üblich in der Politik. Österreich ist die Vorwegnahme meines Buchs.
Ja, ich befürchte, ich glaube, Sie haben recht. Kommen wir einmal zur Gretchenfrage. Wenn Sie sich wahrscheinlich fragen, was ist denn die Gretchenfrage bei Herrn Becker? Ich bin hin und her gerissen und deshalb sehr gespannt auf Ihre Antwort. Was wäre, wenn man die AfD einfach mal an einer Regierung beteiligt? Weil es wird doch auf Dauer auch verdammt schwierig, haben Sie eben auch schon angedeutet, so viele Wähler von den Entscheidungen in diesem Land auszuschließen. Und darauf reitet Alice Weidel ja gern und ständig rum. Aber ich finde, daraus ergibt sich schon eine Diskussionsgrundlage.
Ich glaube schon, dass die AfD im Prinzip den Weg zur Gestaltung von Politik finden kann. Aber dafür, davon bin ich fest überzeugt, müsste sie sich vorher entnazifizieren. Ja. Also ihre wirklich erkannten braunen Typen ausschließen. Das fängt bei Herrn Höcke an und geht dann weiter durch sämtliche Landesverbände. Die müssten vorher aus der Partei fliegen. Und dann, das muss die AfD selber tun. Und dann muss sie sagen, so Leute, jetzt, wir haben viel getan dafür. Jetzt sind wir regierungsbereit. Und dann kann man sagen, okay, wir versuchen das. Aber ohne diesen Prozess halte ich das für unmöglich. Deshalb habe ich ja das Buch geschrieben. Wenn man sich darauf einlässt, mit der Partei in ihrem jetzigen Zustand Politik zu machen, kommt man unter die Räder. Und in diesem Fall, in meinem Buch, kommt ja die CDU unter die Räder.
Komplett, schwer.
Ja, am Ende völlig zerrissen.
Denken Sie nicht auch manchmal in diesen Tagen an Frankreich? Weil Marine Le Pen, ich finde, die macht das ja genau das, was sie eigentlich der AfD in Anführungszeichen empfehlen. Die hat das ja wirklich zur Perfektion getrieben, wie die Frau mittlerweile auftritt. Die hat ihren Parteimitgliedern eine klare Ansage gemacht, wir führen uns nicht wie im Irrenhaus auf, wenn wir im Parlament sitzen, wir Zwischenrufe versuchen wir zu vermeiden, wir gehen da ordentlich gekleidet hin. Und das, ich finde, der Gipfel war, dass bei der Demonstration in Paris, wo so viele Menschen waren, an dem Tag, ich glaube ein oder zwei Tage nach dem 7. Oktober, nach dem Überfall der Hamas auf Israel, dass dort in der ersten Reihe Marine Le Pen mitgelaufen ist und nicht der Staatspräsident. Ich meine, in dem Moment war die Frau ja etabliert.
Ja, vor allem, das hat ja damit begonnen, dass sie ihren eigenen Vater der nun wirklich ein Brauner war, aus der Partei geworfen hat. Ja, der ist ja vom Partei
der gestorben. Namensgeber.
Den gibt es nicht mehr.
Ja.
So weit ist sie gegangen. Und sie hat immer versucht und hat sie sich von der AfD getrennt, weil sie gesagt hat, die sind mir zu braun, mit denen kann ich im Europaparlament nicht mehr umgehen. Also sie hat viele Zeichen gegeben, dass sie das eigentlich anders machen will. Aber natürlich, dazu müssten wir die Details der französischen Politik besser kennen, gibt es viele in Frankreich, die dem nicht trauen, die das alles für Taktik halten.
Möglicherweise auch zu Recht. Aber da ist ja der Versuch, den Sie gerade, ich sag's nochmal, Sie haben es ja nicht, Sie sind ja nicht der Berater von Frau Weidel, aber das wäre ein Schritt, wo ich sagen würde, eieiei, das würde der AfD natürlich nochmal Leute zutreiben. Und sie hat es ja versucht. Alice Weidel hat versucht, Höcke loszuwerden und sie ist gescheitert.
Und nachdem sie gescheitert ist, hat sie die Braunen mit offenen Armen aufgenommen und umarmt. Und seither geht sie ja mit denen um. Und jetzt gibt es ja noch ein taktisches Manöver, den Jugendverband der AfD in die Partei zu integrieren, damit dieser noch rechtsradikalere Flügel der Partei nicht verboten werden kann. Denn als Teil der Partei, müsste die ganze Partei verboten werden. Das ist extrem schwierig vom Verfassungsgericht. Ja. Also ist der Jugendverband auch geschützt. Also die entwickeln sich in die andere Richtung. Mhm. Sie entwickeln sich weiter nach rechts. Sie werden nicht bürgerlicher, harmloser, zivilisierter. Sie werden das umgekehrt. Und wir haben es ja erlebt nach der Abstimmung im Bundestag, wo die AfD das erste Mal mit für eine Mehrheit gesorgt hat, ist ja der Herr Baumann, der Fraktionsgeschäftsführer, konnte sich nicht verkneifen, nochmal ans Rednerpult zu gehen und zu sagen, dass jetzt eine neue Zeit angebrochen ist. Das war Nazi-Jargon. Ja, jetzt werdet ihr euch umgucken. Hm. Jetzt beginnt eine neue Zeit. Da dachte ich mir, lieber Freund, ja, wie kommst du darauf?
Nochmal der Blick nach Österreich, weil ich muss daran nochmal denken, weil das Wahlergebnis, was Sie der AfD im Groben in Ihrem Buch prognostizieren, das haben wir ja aktuell in den Umfragen für die FPÖ. Käme es dort zu Neuwahlen, wäre die FPÖ bei 35%. Also das heißt, man muss es mal so formulieren, scheinbar sind die Menschen mit der FPÖ, die ja dort in Regierung teilweise sitzt, zufrieden und da ist nichts mit entzaubern.
Ich würde es umgekehrt sagen, die sind mit den anderen Parteien immer unzufriedener.
Ja, oder
man muss
so.
Sich nur überlegen, da steht schon in der Tür der Herr Kickl, der gewollte FPÖ-Kanzler und wartet darauf, dass er die Macht übernehmen kann. Und die drei anderen Parteien, die miteinander Koalitionsverhandlungen geführt haben, können sich nicht einigen. Das ist irgendwie Weimarer Republik in der letzten Sekunde. Da war das so ähnlich. Ja? Das sind die Eigeninteressen der Parteien. Verschließen denen die Augen vor dem Naheliegenden. Leute, einigt euch. Und ich habe mir jetzt von einem österreichischen Kollegen erzählen lassen, die Verhandlungen, die jetzt geführt werden zwischen der FPÖ von Herrn Kickl und der Volkspartei, sozusagen der österreichischen CDU, die laufen ja noch. Und die klemmen an einem Punkt, dass nämlich die FPÖ etwas will, was die ÖVP bei den vorangegangenen Dreierverhandlungen nicht wollte. Deshalb sind diese Verhandlungen gescheitert.
Na, sagen Sie mal, was ist es? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk?
Das geht irgendeine Steuerfrage. Hm. Und jetzt sind Sie dabei, wenn Sie regieren wollen, müssen Sie es dem Kickl geben. Das wäre schon bitter. Hm. Aber es liegt in der Logik so von so parteipolitischer Blindheit, wo die Leute nur ihre eigene Blase sehen. Und das ist übrigens in Berlin so ähnlich.
Ganz schlimm,
das ist mir jetzt heute Morgen nochmal in den Kopf gegangen, dass Merz diese verworrene Geschichte mit seinen drei Anträgen und dem Bestehen darauf, das alles noch vor der Bundestagswahl zu klären, der sitzt auch in seiner Blase und erkennt nicht, was draußen los ist. Er hat nicht erkannt, wenn er sich mit der AfD einlässt, wie viele tausend Demonstranten dann vor seiner Parteizentrale stehen, was in der Partei losgeht.
Michel Friedmann tritt aus.
Ja, dass ihm Teile der eigenen Partei wegbringt. Hat er alles nicht gesehen. Das ist eine professionelle Erblindung, die ist erschreckend. Man fragt sich dann, wenn der Kanzler wäre, würde er solche Fehler auch in der Kanzlerpolitik machen, in der internationalen Politik? Ich meine, das ist zu befürchten.
Und damit ist er Olaf Scholz in die Falle gelaufen, weil das hat er immer vorhergesagt.
Ja, Olaf Scholz ist ja auch so ein Fall.
Ich sag nur erstmal, in dem Punkt hat dann Olaf Scholz, kann er sich hinstellen und sagen, ich hab's euch immer gesagt. Hat er ja auch bei Sandra Maischberger im Interview immer wieder darauf hingewiesen. Noch eine Sache, Herr Jörges, weil dieses Unterschätzen oder Falscheinschätzen, Alice Weidel diese Woche im Bundestag, ich weiß nicht, ob Sie, wenn Sie es gesehen haben, ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen, im Auftreten und Ihrem Ton doch deutlich zurückgenommen, wenn ich an Ihre Rede auf dem AfD-Parteitag denke. Und ich hasse diese Nazi-Vergleiche, die dann immer kommen. Aber in diesem Fall sage ich das jetzt auch mal. Das klang ja für mich nach Sportpalast. Aber im Bundestag kein Geschrei, die Stimme gemäßigt. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
Was für ein Hohn für die Menschen dieses Landes, für einheimische Bürger ebenso wie für rechtstreue und gut integrierte, eingebürgerte Deutsche mit Migrationshintergrund, die von der Politik vor allem eins erwarten, die illegale Migration und Rechtlosigkeit beenden, Straftäter und rechtswidrig ins Land gekommene abschieben, Sicherheit im öffentlichen Raum wiederherstellen, schlicht die Durchsetzung von Recht und Gesetz.
Und wenn ich jetzt das Menschen vorspielen würde, die Geht ja natürlich nicht, aber die hätten noch nie von Alice Weidel gehört. Die wüssten nicht, welcher Partei sie zustimmt, behaupte ich, dass 9 von 10 Leuten sagen, oh Mann, die Frau hat recht.
Ja, das ist eben ein bisschen Marine Le Pen. Ja? Mhm. Und das ist rhetorisch betrachtet, die einen Teil der Migranten gegen die Migranten ins Feld zu führen, ist schon für die AfD sehr ungewöhnlich. Die Frau Weidel halte ich nicht für eine Braune. Ich halte sie nicht für eine Nazi-Parteiführerin. Sie hat sich den Ton zugelegt und Argumente zugelegt, die von ganz rechts außen kommen. Auch um sich an der Parteiführung zu halten, aber eigentlich ist sie nicht so. Ich glaube, sie hat sich auch nicht so verändert in diese Richtung. Vor ihr würde ich mich nicht fürchten, aber ich würde mich davor fürchten, dass es Leute hinter ihr gibt, unter anderem Herrn Höcke, die Einfluss auf sie haben und deshalb darf sie nicht regieren. Die dürfen nicht regieren. Ich will noch dazu sagen, das ist auch ein Teil der Blindheit, insbesondere von Herrn Merz, dieser Abstimmungsgemeinschaft mit der AfD in der Woche, ausgerechnet in der Woche herbeizuführen, wo wir 80 Jahre Befreiung von Auschwitz feiern. Ich jetzt mal metaphorisch formuliert, ich glaube, dass die Brandmauer gegen Rechtsextreme, gegen Nazis, gegen die AfD, diese Brandmauer ist in Auschwitz gebaut worden. Da muss man sich, das ist unsere Geschichte, von der wir uns nicht lossagen können und die müssen wir auch weiterhin ernst nehmen.
Ja, also da gibt's ja keinen, was soll ich dazu sagen, da haben Sie natürlich zu 100% recht. Ich versuch's trotzdem nochmal mit dem Ansatz nach dem Motto, weil wir das bei uns im Podcast immer wieder versuchen, möglichst auch andere Gedankengänge abzubilden, auch wenn es uns manchmal schwerfällt. Also Sie ja. kennen das, dass man heutzutage in Diskussionen immer das Problem hat, man hat das Gefühl, jemand sagt etwas und dann denkt man, naja, das darf nicht sein, weil es nicht sein kann und umgekehrt, es kann nicht sein, weil es nicht sein darf, also ideologisch begründet. Ich finde, diese Frage, die wir uns immer wieder auch stellen müssen, wir sind jetzt in eine Situation gekommen, wo Friedrich Merz, Sie haben das gut erklärt, möglicherweise einen riesigen taktischen Fehler begangen hat, obwohl er möglicherweise in der Sache recht hat. Ich komme nochmal von dieser Thematik her, wer stimmt hier eigentlich mit wem ab? Und da muss ich Ihnen ein Beispiel erzählen von Anton Hofreiter von den Grünen. Der hat dieses Thema mal direkt angesprochen und ich finde, er hat eine sehr deutliche Antwort dazu gegeben, mit der ich zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht einverstanden war. Das ist, glaube ich, ungefähr 2 Jahre her, geht um ein Interview im Abendblatt. Da wird er gefragt, wenn es um einen Antrag der Grünen geht, eine Turnhalle zu bauen, und Sie ahnen schon, worauf es hinausläuft, und dieser Antrag ginge nur mit den Stimmen der AfD durch. Was passiert dann, sagt Anton Hofreiter, dann wird diese Turnhalle nicht gebaut. Okay, bei diesem Beispiel geht es um eine Länder- oder Bezirksentscheidung, aber das Prinzip ist doch klar und ich frage mich am Ende, geht das nicht am Wähler und am Sinn der Politik vorbei? Am Ende ist es doch dem Wähler schnurzegal, wer die Turnhalle für die Kinder möglich gemacht hat. Hauptsache, sie wird gebaut.
Absolut. Ich würde die Turnhalle auch bauen und zwar mit den Stimmen der AfD. Das ist ja auch schon so in der Kommunalpolitik. Hm. Das gibt es schon 10.000 Mal in Deutschland. Kommunalpolitik funktioniert
selbst
sonst gar
nicht. Selbst die SPD stimmt AfD
mit der AfD gemeinsam. Natürlich, weil die AfD ja in einzelnen Landstrichen ist, die ja auch in der Kommunalpolitik eine ganz maßgebliche Partei, wenn nicht sogar die stärkste Partei. Da kann man ohne sie gar nicht mehr. Und das wird sich... Das ist immer so, wenn Parteien so einsickern und aufsteigen. Das war bei den Grünen übrigens nicht anders, die mal als linksradikal fast kommunistisches Projekt begonnen haben und dann später den Außenminister Fischer gestellt haben. Ja. Und heute haben sie einen Kanzlerkandidaten. Parteien verändern sich durch die Macht, durch die Beteiligung an der Macht. Das ist natürlich, darauf zielt ja Ihre Frage, das ist natürlich bei der AfD auch so. Das kann so sein. Aber im jetzigen Zustand der Partei, jetzt darf die Partei nicht an der Macht beteiligt werden.
Nicht an der Macht beteiligt, ja.
Dazu müsste sie ein paar Vorleistungen bringen. Ja. Und ich vermisse immer, dass die anderen Parteien das mal genau so in Richtung AfD formulieren. Wissen Sie, Frau Weidel, wir würden ja mit Ihnen ganz anders umgehen und wir würden Sie auch an wesentlichen politischen Entscheidungen beteiligen, sofern Sie, und dann ... ein paar Bedingungen erfüllen. Das sagt aber keiner, traut sich keiner zu sagen.
Ja. Weil er dann schon wieder in Generalverdacht kommt, er könnte doch mit Ihnen unter Umständen.
Ja, das ist ein Tabu.
Und das, glaube ich, ist ein Riesenfehler in den letzten Jahren gewesen. Sowohl der Umgang mit der AfD als auch das Totschweigen von bestimmten Themen. Und man sieht es ja jetzt an den Fragen, also an den qualitativ gestellten Fragen an die Bevölkerung, wenn sie sagen, ob sie mit den Ideen von Friedrich Merz einverstanden sind, dann sagt die Mehrheit ja, aber das Land ist genau in der Mitte sozusagen 50-50, wenn ich das letzte Ergebnis in Erinnerung habe, aber bitte nicht mit der AfD, die eine Hälfte sagt, die andere Hälfte sagt aber auch, ist mir egal, Hauptsache ihr ändert was. Und das ist so eine Situation, in der wir jetzt sind, ich weiß nicht genau, wie man aus der rauskommt.
Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich habe da lange drüber nachgedacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass man, um die Migrationsprobleme zu lösen, eigentlich das Asylrecht aus dem Grundgesetz streichen müsste. Das ist für eine ganz andere Situation in einer ganz anderen Situation geschaffen worden, aber nicht als Tor für Zuwanderung. Und anstelle dieses Asylrechts, auf das sich jeder berufen kann, der an eine deutsche Grenze kommt, sollte es ein Asylgesetz geben, das vorsieht, dass der Deutsche Bundestag für jedes Jahr eine bestimmte Quote von Asylgestattungen festlegt. Also sagen wir mal 70.000, 50.000, 100.000, aber jedenfalls in einem für das Land verkraftbaren Umfang. Dann kann auch diese Quote von Jahr zu Jahr so verändert werden, dass sie Rücksicht nimmt auf das, was in unserem Land los ist. Also wie viele Wohnungen gibt es überhaupt? Wie sieht es mit Sozialleistungen aus? Und wir müssen damit pragmatisch umgehen, während dieses Asylrecht, das ist aber total, da redet keiner drüber, außer der AfD, dieses Asylrecht ist nicht mehr zeitgemäß. Der Meinung bin ich wirklich, ich habe das auch schon diverse Male erzählt, gesagt, und bei dieser Meinung bleibe ich.
Eine Schlussfrage, oder kommen wir zum Schluss? Daraus ergeben sich vielleicht noch ein, zwei Fragen. Aber als erstes mal, Ihr Buch heißt Der Kobaltkanzler. Was hat Kobalt damit zu tun?
Ja, die Parteifarbe der AfD ist ja blau. Mhm. Und Kobaltblau ist ein bestimmter blauer Farbton. Und in der Handlung dieses Buches kommt die AfD-Vorsitzende auf die Idee, um da ein gewisses attraktives, einprägsames Branding zu haben, wie man das heute nennt, ein Branding, also ein Stempel, den keiner mehr
Marketing.
Vergisst. Ja, den Kanzler Kobaltkanzler zu nennen und die Koalition eine Kobaltkoalition. Mhm. Und das funktioniert ja auch sofort. Es geht in die Medien ein, sickert in die Hirne. Und der Kanzler heißt dann Kobaltkanzler.
Hat Friedrich Merz schon ein persönliches Exemplar bekommen mit einer netten Widmung von Ihnen?
Nein, das tue ich nicht. Ich habe das an eine ganze Reihe von Kollegen geschickt. Und außerdem habe ich es, diesen Spaß habe ich mir erlaubt, ich habe es an Alice Weidel geschickt.
Echt?
Und dazu geschrieben, ja, das Buch könnte vielleicht ihr Interesse finden.
Ja. Und, hat sie geantwortet?
Keine Antwort, aber es ist erst ein paar Tage her. Ja, also
Deutsche Post, man weiß es noch nicht, ob es angekommen ist.
Es war am 14. oder 15. Januar.
Okay. Also,
sie hat in dieser Zeit auch keine Zeit, was zu lesen. Das muss ich ihr wirklich jetzt zugutehalten.
Ja, das stimmt. Also wir können festhalten, auch wenn der Plot Ihres Buches noch nicht oder nicht eingetreten ist, wie auch immer, es ist verdammt aktuell und vielleicht auch prophetisch. Wer weiß, oder? Darf ich das so formulieren?
Ja, das sehe ich inzwischen auch so. Ja. Es ist keine unterhaltende Fiktion mehr. Hm. Wir sind auf diesem Weg.
Ja. Also, Herr Jörges, auch wenn es ein bisschen, ich sag mal, an einigen Stellen jetzt einen schaudert, es war trotzdem verdammt interessant, mit Ihnen diesen Podcast aufzunehmen. Wir blicken ja weit über diesen Freitag hinaus. Vielen Dank dafür. Der Kobaltkanzler, ein deutscher Albtraum von Hans-Ulrich Jörges. Ich sag mal, weitere Stichworte in diesem Buch so ein bisschen als Teaser sind Ostpreußen, Honigfalle, Liechtenstein, der WDR, Rammstein, also der Ort, nicht die Band, Leni Riefenstahl, Stolperstein, das fand ich sehr erschütternd, was da passiert ist in dem Buch, und Hasen. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Können Sie das vielleicht noch kurz erklären? Was haben Hasen eigentlich in der Geschichte zu suchen?
Der Hase, also der Kobaltkanzler wohnt in Potsdam. Das ist ja ein ganz anderes Milieu als Berlin. Und um den Mann, das ist ein älterer AfD-Mann.
Ja, an wen denken Sie da wohl?
Begreift man auch sofort, wer damit gemeint sein könnte. Der lebt da eben in einem Häuschen mit einem großen Garten und er hat da Stallhasen. Gelegentlich wird einer geschlachtet und verarbeitet.
Oh, und, liebe Kinder.
Der sitzt dann in seinem Garten in einem Korbstuhl und hinter ihm toben die Stallhasen durch den Stall. Das war mir sehr, sehr recht für die Beschreibung dieses Milieus. Ich muss dazu sagen, meine Großeltern, das waren in der DDR in Thüringen, die hatten auch Stallhasen, was für die Ernährungslage schon mal sehr wichtig war. Also sie hatten Hühner, aber die Stallhasen waren unvergesslich.
Also, der Kobaltkanzler. Überall erhältlich, wo Sie sonst auch Ihre Bücher kaufen, egal ob Sie es bestellen oder in eine Buchhandlung gehen. Und Hans-Ulrich Jörges, ich sage vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und ich sage viele Grüße nach Berlin.
Vielen Dank, Herr Becker. Ich wünschte, lassen Sie mich das am Ende sagen, ja. Ich kann ja dafür nichts mehr gewinnen. Ich wünschte, alle Gespräche mit Podcastern wären so interessant und lebendig wie das Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank und schönes Wochenende.
Alter Schwede, Sie haben ein Wochenende jetzt, also darauf, ich werde den Rotwein jetzt ausnahmsweise vor 18 Uhr vielleicht schon aufmachen.
Aber noch nicht jetzt.
Nein. Zum Schluss möchten wir Ihnen noch einen anderen Podcast empfehlen. Bietet sich gerade an, denn ich gehe mal davon aus, dass Sie sich nicht nur für unseren Podcast Hamburg am Morgen interessieren, sondern allgemein für Podcasts. Also, ganz neu auf dem Markt kommt von unseren Freunden bei der WAZ. Am Abgrund, die ThyssenKrupp-Story. Alles rund um dieses Stück deutsche Wirtschaftsgeschichte. Exzellent recherchiert, toll erzählt. Der neue Podcast Am Abgrund, die ThyssenKrupp-Story. Überall, wo es Podcasts gibt. Vielleicht ist das ja was für Sie. Für alle Hörer ein tolles Wochenende wünscht Marcel Becker.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.